Kurzer Hinweis, bevor diese Folge jetzt startet. Wenn ihr euren Freelancer-Alltag smarter organisieren wollt, dann schaut euch auf jeden Fall GoodLens an. Das ist ein All-in-One-Tool für Freelancer mit Rechnungserstellung, Buchhaltung, Zeiterfassung, Projektmanagement, Verfügbarkeitsplanung und viel mehr, was euch euren Freelancer-Alltag angenehmer gestaltet. Vor 3 Jahren haben wir uns gedacht, warum gibt es eigentlich für Freelancer kein einheitliches Tool, mit dem wirklich alle Prozesse von der Angebotserstellung über die Abwicklung des Auftrags bis hin zur Buchhaltung einheitlich organisiert werden können. Und da fehlte uns auf dem deutschen Markt einfach eine Komplettlösung, sodass eben nicht bei 3, 4, 5 verschiedenen Tools Tarife gebucht werden müssen, die dann am Ende ziemlich ins Geld gehen, sondern dass alles aus einem Guss kommt und dass diese ganzen Bereiche miteinander perfekt zusammenarbeiten. Herausgekommen ist GoodLens und inzwischen ist dabei wirklich ein ganzheitlicher Workflow möglich, also wirklich von der Angebotserstellung über die Projektschätzung, die Abwicklung und das Projektmanagement, die Zeiterfassung und so weiter, bis hin zur Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung, Einnahmenüberschussrechnung, Banking, all diese Dinge sind an Bord. Und wenn du jetzt sagst, das möchte ich gerne mal ausprobieren, dann schau mal in die Shownotes, da ist ein Link, mit dem kannst du GoodLens kostenlos 1 Monat lang testen.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 115 des Freelancer-Podcasts. Bei mir ist David Neumann und wir sprechen heute über seinen Werdegang als Freelancer, wie er Freelancer geworden ist und was er eigentlich so macht. Moin, David.
Hallo, Yannick. Grüße dich.
David, magst du dich einmal vorstellen und sagen, was du so machst, wer du bist?
Ja, mein Name ist David Neumann. Ich bin Digital Marketing Freelancer und ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht. Ich helfe Unternehmen und Unternehmern, aber auch vereinzelt Vereinen oder Verbänden dabei, ihre digitale Präsenz zu verbessern. Darüber hinaus schreibe ich auch Blogartikel aktuell zum Thema Videospiele und Analytics, also Google Analytics und so andere Tools, die man eben so im digitalen Marketing gut gebrauchen kann. Und seit Januar betreibe ich eben auch noch zusätzlich einen YouTube-Kanal, auf dem jetzt vor allem meine Videos zur Videokonferenz-Software Zoom recht häufig angeschaut wurden. Das kam jetzt natürlich so im Zuge von der Corona-Krise.
Ja, wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Du hast das so ein bisschen als zweites Standbein für deine Kundenakquise genutzt. Kannst du vielleicht da mal so ein bisschen drauf eingehen, wie dieser YouTube-Kanal, was der für eine Rolle da gerade spielt?
Also das war bei mir tatsächlich so, ich hatte mir vor Corona, also Corona gab es ja dann schon in China, aber man hat hier noch nicht so wirklich drüber nachgedacht. So im Januar, Februar habe ich mir schon überlegt, okay, eigentlich muss ich Videos von mir selbst machen, um mehr Sichtbarkeit zu erzielen. Und dann habe ich einfach meinen YouTube-Kanal erstmal so gestartet, also einfach aufgesetzt. Auch ganz ehrlich gesagt, ohne so richtig die super klare Idee zu haben, was da drauf jetzt stattfinden wird. Ich wusste halt einfach nur, Videos sind total wichtig und du musst lernen, wie du eben Videos erstellst, die professionell genug sind, dass sie auch dein Business repräsentieren. Also habe ich dann erstmal auch einen Kurs belegt und so Challenges, zu lernen, wie man richtig professionelle Videos erstellt. Und dann kam eben Corona, während ich in diesem Kurs, in diesem einen Kurs war und damit eben auch die Notwendigkeit für so viele Leute, die das vorher gar nicht kannten, von zu Hause zu arbeiten. Und dann habe ich so ein Video eher zufällig gesehen über Zoom, so auf YouTube, auch von diversen Freelancern, es waren auch mehrere Videos. Und da habe ich mir so gedacht, das kann ich eigentlich besser, weil ich habe jahrelang mit Zoom gearbeitet, als ich Angestellter war und kannte dieses Programm eben schon ziemlich gut. Und da habe ich gedacht, na, dann mache ich jetzt im Rahmen von diesem Videokurs einfach mal so ein Tutorial zu Zoom. Ja, und auf einmal ist das, also durch die Decke gegangen ist jetzt, das wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber dafür, dass es ein neuer Kanal war, wurde das schon sehr häufig angeklickt und war so ein bisschen ein Ausreißer auf jeden Fall nach oben. Hat jetzt,
wie viel hat es so? Wie viel Klicks?
Weißt du, aktuell hat das 28.000 Aufrufe.
Oh ja.
Video. Und ich habe dann eine kleine Serie daraus entwickelt.
Ja, ist sinnvoll. Ne? Ich meine, Zoom ist ja dann so, ich erinnere mich, wir nehmen ja auch über den Podcast über Zoom hier auf und meinen Gästen zu erklären, was Zoom ist, war dann häufiger doch nochmal nötig, wenn ich die Einladung und das Vorgespräch und so gemacht habe. Inzwischen nach Corona oder während Corona jetzt, ist das nicht mehr nötig, weil jeder genau weiß, was Zoom ist und meistens haben sie das auch schon vorinstalliert und so. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein, für mich zumindest positiver Aspekt aus dieser Sache, dass es keine Erklärung mehr bedarf, was Zoom eigentlich ist und wie man das benutzt.
Ja, für mich war es auf jeden Fall natürlich dann auch so gesehen eine positive Seite von Corona. Also ich möchte da ein bisschen vorsichtig sein, das zu sagen.
Ja, ist schwierig immer, ne? Von positiven Seiten zu sprechen, aber man kann ja zumindest sagen, das ist etwas, was nicht scheiße ist.
Ja, so habe ich diese Woche, habe ich mein Newsletter betitelt mit ein bisschen schlechtem Gewissen, aber es war natürlich für mich gesehen schon irgendwie positiv, wobei man da auch also fairerweise sagen kann, ja, ich war jetzt auch nicht so sehr negativ betroffen und deswegen fällt mir das dann wahrscheinlich leichter, überhaupt zu so einem Statement zu kommen. Aber ich habe ja schon vorher zum Beispiel im Homeoffice gearbeitet und so wahnsinnig viel geändert hat sich da jetzt eben nicht. Ich habe keine Kinder, die ich dann zu Hause als unprofessionelle Lehrkraft betreuen müsste oder ähnliches. Also viele dieser Probleme, die da eben kamen und die natürlich auch brutal hart sind für viele, die hatte ich halt einfach.
Ja, es gilt für mich genauso und ich bin mir auch immer sehr unsicher, ob man sagen sollte, ist ein positiver Aspekt von Corona, weil natürlich, einerseits ist das natürlich eine absolut schreckliche Sache und die kostet nicht nur viele Existenzen, sondern auch Leben und, andererseits kann man ja schon davon sprechen, dass es aus dieser ganzen Sache auch Dinge gibt, die für einen persönlich irgendwie gut laufen und wir sind jetzt beide wahrscheinlich nicht so sehr betroffen einfach. Können da wahrscheinlich einfach nicht so viel zu sagen aus Sicht eines Betroffenen.
Ja.
Aber darum soll es nicht gehen. Corona ist ja jetzt im Moment schon sowieso überall Thema, deswegen wollen wir das heute mal hier rauslassen. Magst du vielleicht nochmal, ich greife nochmal ein bisschen vor, erklären, wie es dazu kam, dass du selbstständig wurdest?
Ja, gerne. Also ich war über 15 Jahre angestellt bei einer großen US-amerikanischen Firma, die Computerspiele entwickelt und auch veröffentlicht, Electronic Arts. Viele kennen diese Firma unter dem Namen EA Sports, obwohl es ja da auch andere Spiele gibt und nicht nur Sportspiele. Dennoch hält sich das ja wacker, dass man das als EA Sports bezeichnet. Mhm. Und ich war dort im Online-Marketing und in der Unternehmenskommunikation tätig. Und zwar ganz zu Beginn habe ich tatsächlich so auch die deutsche Unternehmenswebsite betreut, als die noch so eine Standalone-Website war und die Social-Media-Kanäle betreut für Electronic Arts Deutschland. Und in den letzten 4 Jahren habe ich dann global den Content auf der Website, die EA.com News, erstellt und gemanagt mit meinem Team zusammen. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also das vor allem dann so dieses globale Arbeiten mit dem Team und dann so verantwortlich sein für die gesamten News-Inhalte, die man da erst sieht unter ea.com/news. Das war schon eine sehr spannende Aufgabe und ich hatte auch ein gutes Team. Und dann kam 2019, Anfang des Jahres, eben mal wieder eine Umstrukturierung. Dazu muss man sagen, die gab es sehr regelmäßig bei EA und wird es wahrscheinlich auch für immer geben. Ja, und dabei wurde dann leider mein Team aufgelöst. Und dann habe ich mir die Option angesehen und für mich war dann irgendwie recht schnell klar, dass jetzt wohl der richtige Zeitpunkt wäre, mich wirklich mal als Selbstständiger auszuprobieren, weil das war schon immer so ein bisschen ein Hintergedanke, der über die Jahre hinweg gewachsen ist. So, als ich mich gefragt habe, hast du nicht eigentlich jetzt auch genug gelernt in über 15 Jahren Online-Marketing und Unternehmenskommunikation, dass du das auch mal weitergeben kannst und auch selbst auf eigenen Beinen irgendwie selbstständig das anbieten kannst, was du gelernt hast. Und dann bin ich im September offiziell an den Start gegangen, eben als Freelancer unter dem Titel, Schlagwort dann eben Digital Marketing Freelancer.
Konntest du aus deinem Angestelltenverhältnis Kunden irgendwie mitnehmen ist das falsche Wort, konntest du daraus Kunden erschließen oder wie hast du das gemacht am Anfang?
Kunden eher nicht, aber ich habe natürlich ein Netzwerk von Agenturen, ne? Also ich war ja da auf der Auftraggeberseite sozusagen und bin dann jetzt, ne, ich habe die Lager gewechselt, wie man da so schön sagt. Aber ich kenne natürlich aus der Arbeit viele Agenturen, mit denen ich über Jahre hinweg zusammengearbeitet habe. Und das hilft mir, weil ich kann ja nicht alles abdecken, was jetzt von einem potenziellen Kunden von mir gewünscht wird. Aber ich kann eben sehr schnell sagen, okay, ich kenne hier aber Leute, die das machen können und kann da sehr schnell vermitteln. Und das ist dann, glaube ich, auch nochmal Also ich weiß, ne, also auf Facebook findet man auch ganz schnell Freelancer, aber wenn man halt schon jahrelang zusammengearbeitet hat mit gewissen Personen, dann hat man da eben auch ja, großes Vertrauen und weiß, was man da bekommt. Und das geht dann auch im Zweifelsfall schneller. Ja, und da hat mir das natürlich die Arbeit vorher sehr viel geholfen. Was Kundengenerierung angeht, eher weniger, einfach auch, weil sich ja die Fronten quasi genau gewechselt haben. Aber ich habe gerade zu Beginn ja viel über mein eigenes privates Netzwerk gefunden an Aufträgen, insbesondere auch über das Netzwerk meiner Familie. Und ja, und dann muss ich auch sagen, war Facebook in der Tat ganz hilfreich, so aus meinem erweiterten Kontaktnetzwerk, also meine die Kontakte bei Facebook, von denen man länger nichts mehr hört, da kamen dann einige und haben sich gemeldet und hatten tatsächlich Bedarf und Aufträge für mich. Also da hat sich das dann für mich schon sehr schnell gezeigt, dass es sich auszahlt, auf Social Media aktiv zu sein und den Menschen dort zu vermitteln, hey, ich bin jetzt selbstständig und ja, wenn ihr was habt, dann kontaktiert mich. Da kam tatsächlich was, was ich gar nicht so erwartet hätte. Und zuletzt kamen eben viele neue Kunden über meine Videos hinzu. Das sind dann jetzt eben auch Menschen, die ich vorher nicht kannte und die mich vorher nicht kannten.
Finde ich witzig. Facebook ist so ein Netzwerk, was von vielen, ja, besonders jüngeren, super digital affinen und also ich würde so sagen Generation Tool quasi, also Leute, die halt immer sehr Early Adopter-mäßig unterwegs sind und dann viel, die schreiben das so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Ich meine, aus privater Sicht kann ich das absolut nachvollziehen. Ich mache da auch nichts privat. Aber beruflich, für Freelancer finde ich halt, ist das so ein Ding, man verpasst schon was, wenn man das einfach weglässt und einfach sagt, oh nee, Facebook und da so ideologisch ist und sagt, nee, da will ich nicht. Weil, also rein aus diesem Gruppenaspekt heraus, und das ist der einzige Aspekt, den ich bei Facebook nutze, muss ich sagen, kann man halt so viel Gutes noch generieren an Sachen von Kontakten oder bei dir sind es Aufträge, Kooperationen, irgendwelche Sachen. Da ist Twitter, finde ich, nicht so geil, was sowas angeht. Weil die haben ja keine Gruppen oder so.
Nee, Twitter ist da, glaube ich, nicht für geeignet. Man muss vielleicht jetzt bei uns beiden auch sagen, ich bin ja, glaube ich, schon was älter als du und vielleicht ist ja auch so noch mehr Generation Facebook einfach bei mir in dem Netzwerk drin. Leute tummeln sich da weiterhin noch und ja, also ich kann nur sagen, das waren dann tatsächlich meine privaten Kontakte, die sich da über die Jahre auch gesammelt haben und viele Personen, von denen ich wirklich 4, 5 Jahre nichts gehört habe, haben sich dann bei mir gemeldet. Also das war schon ein sehr spannender Nebeneffekt bei der ganzen Gründung, Selbstständigkeit, so am Start, in der Startphase.
Und wenn du von Facebook sprichst, meinst du dann dein privates Facebook-Netzwerk oder meinst du in Gruppen, wo du nachgefragt hast?
Ich meine jetzt tatsächlich mein privates Netzwerk. Ich bin jetzt auch viel in Gruppen, ja. Aber also wenn du mich fragst, was jetzt Aufträge gebracht hat, dann war das mein privates Netzwerk auf Facebook.
Hast du da einfach von Natur aus viele Kontakte gehabt oder auch beruflich jetzt? Also einige nutzen Facebook ja nur privat.
Ich glaube, da hat sich bei mir vielleicht mehr als beim Durchschnitts-Facebook-Nutzer aufgebaut, einfach durch die Jahre bei Electronic Arts, weil man da natürlich auch viel mit Kollegen sich vernetzt und da sind ja die Grenzen auch immer so ein bisschen fließend. Also wahrscheinlich habe ich da ein bisschen mehr Kontakte als andere und ja, hat sich einfach so entwickelt über die Jahre. War ja auch schon lange dabei.
Spannend. Ist das jetzt immer noch dein primärer Akquisekanal, dass du sagst, dein unmittelbares Umfeld, Netzwerk? Oder hast du schon, also neben diesen Videos vielleicht, Strategien und so Netze ausgeworfen quasi, um neue Kunden zu gewinnen?
Also mit den neuen Kunden, da kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen zu dem Thema, ne? So Zeitmanagement und so. Ich bin eigentlich aktuell so ganz happy mit der Auftragslage. Das hat sich besser entwickelt, als ich dachte. Natürlich, so Thema Akquise-Strategie ist mir bewusst. Da habe ich momentan noch so ein bisschen Nachholbedarf, was den Aufbau meiner eigenen Liste angeht. Da bin ich auch ganz offen. Also ich weiß, so die eigene Newsletter-Liste halte ich für wirklich essentiell. Würde ich auch jedem meiner Kunden raten. Nur komme ich da noch nicht dazu, entsprechend so mit Lead-Magnet und dem Ganzen, was so dazugehört, das alles aufzubauen, eben weil ich auch ja, gerade aktuell viel zu tun habe, was ja dann irgendwie auch ganz gut ist. Also strukturiert erfolgt das in dem Sinne jetzt aktuell nur über die YouTube-Videos, dass ich da eben, wenn es um Zoom geht, eben darauf verweise, dass man bei mir eben auch Zoom-Schulungen, Trainings bekommen kann, beziehungsweise mich eben kontaktieren kann, auch zu Fragen zu Zoom. Aber dieses generelle, übergreifende, also ich spreche mit allen meinen potenziellen Kunden in total regelmäßigen Newslettern. Ich habe ja Newsletter, nur sind die noch ein bisschen unregelmäßig. Da muss ich erst noch hinkommen. Ja, also da kommen wir so ein bisschen in dieses Thema rein. Für mich so ein bisschen die Herausforderung, das Zeitmanagement, also das alles unter einen Hut zu bekommen, ist schon eine gewisse Umstellung, wenn man das vergleicht eben mit vorher der Arbeit als Angestellter.
Wie ist das denn mit deinem YouTube-Video jetzt? Wenn du sagst, darüber versuchst du zumindest auch Aufträge in diesem Bereich Schulungen zu bekommen, kommen da viele Anfragen? Ergeben sich aus diesen Anfragen dann auch konkrete Aufträge? Wie ist deine Erfahrung da aktuell?
Also es gibt irgendwie zwei Kategorien. Viele wollen irgendwie nur so einen Quick-Fix. Also die haben ein konkretes, kleineres Problem. Und das kann ich dann auch normal in den Kommentaren dann eben beantworten. Aber einige kamen eben auch zu mir jetzt und die hatten das Bedürfnis oder die Anforderung, ganz schnell Zoom zu verstehen, weil sie das eben selbst anwenden mussten und anderen teilweise auch beibringen mussten. Also ich hatte halt Dozenten, Coaches und so weiter, die auch ganz schnell auf digital irgendwie umstellen mussten. Und da konnte ich dann eben auch schon recht ausführlich helfen. Also das klingt immer so einfach, Zoom, und ist es ja auch im Prinzip, wenn man so die Basics sich ansieht, aber wenn man in die Details geht, da kann man da ganz schön viel Zeit mit verbringen, wenn man sich alle einzelnen Funktionen ansieht und was die alles können. Also meine Rekordschulung hat 2,5 Stunden gedauert.
Aber wenn die dann zu dir kommen, das sind dann bezahlte Aufträge, richtig?
Genau,
wenn du
genau,
denen das. Nicht schlecht. Das heißt, das Video selbst hat dir dann auch konkrete Aufträge gebracht.
Auf jeden Fall. Und ich hatte ja am Anfang das gar nicht so auf dem Schirm. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich ja, okay, ich helfe Unternehmern bei dem Aufbau beziehungsweise der Optimierung ihrer digitalen Präsenz. Und dazu schreibe ich eben Blogs, wo ich Content Marketing ist quasi so meine Kernkompetenz. Dass ich Schulungen in irgendeiner Software mache, stand da nicht auf meinem Zettel. Ne? Und es ist jetzt quasi erst durch Corona hinzugekommen. Und ich hatte das noch nicht mal so geplant, als ich die Videos veröffentlicht hatte oder als ich das erste Video veröffentlicht hatte, hatte ich daran nicht gedacht, sondern es waren die Zuschauer meiner Videos, die von sich aus auf mich zukamen und mich gefragt haben, können Sie mir eine Schulung geben?
Sowas ist natürlich am schönsten dann, ne? Wenn du dann nicht mal die Intention hattest, damit irgendwie eine Dienstleistung irgendwie zu erzeugen und dann ergibt sich daraus aber dann Arbeit, ist natürlich
genau.
Cool.
Genau.
Also aber das ist ja auch eine gute Sache für die Leute, die zuhören vielleicht. Wenn in der Branche irgendwas ist, also nicht jeder Freelancer macht ja auch gleichzeitig Schulung. Also das ist ja meistens dann eher so, dass man dem Kunden die Dienstleistung erbringt. Und es gibt aber ja durchaus auch die Möglichkeit, selbst anderen Freelancern Kernkompetenzen näher zu bringen, die im gleichen Bereich arbeiten. Und das ist ja vielleicht auch eine Sache, dass man sich eine Plattform wie YouTube, wo man ja organisch Reichweite erzeugen kann, das ist, finde ich, immer schwieriger bei anderen Plattformen. TikTok ist ja, glaube ich, gerade irgendwie die Plattform mit der meisten organischen Reichweite, die du so erzeugen kannst, ohne dass du quasi überhaupt irgendjemanden bei dir hast schon. Aber da ist mit der Zielgruppe schwierig, glaube ich, aktuell noch, zumindest in Deutschland. YouTube da so zu benutzen als, Lead-Magnet ist es dann ja wahrscheinlich, oder? Nennst du das
so? Genau, ja, also ohne, dass ich es so geplant hätte oder dass ich das jetzt so bezeichnet hätte, ja, aber genau das ist es im Prinzip, weil das ist natürlich nicht vergleichbar, ne? Die Aufrufe, die man auf so Videos hat, mit den Aufrufen auf der eigenen Website, muss man ganz klar sagen.
Im Business-Kontext auch, ne? Das ist ja immer nochmal, muss man auch nochmal sehen, das ist nochmal was anderes auf YouTube dann. Genau. Ja, coole Sache. Also vielleicht auch nochmal, um die Akquise-Sammlung zu ergänzen, das ist eine Möglichkeit, auch noch Kunden zu gewinnen, dass man ein YouTube-Video macht oder auf irgendeiner anderen Plattform, wo man was aus seiner Arbeit erklärt und dann eben entsprechend prominent verlinkt, vielleicht als angepinnten Kommentar oder so. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber dass man sagt, hier, ihr könnt euch auch bei mir melden, wenn ihr tiefer in die Materie einsteigen wollt.
Genau, kann man anpinnen, kann man in die Beschreibung des Videos packen. Und selbst wenn man kein so ein Durchbruchsvideo hat, was da so ein bisschen über dem normalen Durchschnitt liegt, glaube ich, ist das auf jeden Fall was, was ich einem Freelancer heute raten würde, also über Videos nachzudenken zumindest. Also selbst wenn da auf den Videos nur so deine paar hundert Aufrufe sind, wenn da die richtigen Leute dabei sind, dann reicht das ja voll und ganz. Und ich denke, das ist einfach eine super Möglichkeit, sich selbst darzustellen und für denjenigen, der das Video sieht, halt den Freelancer kennenzulernen und die Persönlichkeit. Ich denke, auch früher oder später wird da keiner mehr so richtig drum rumkommen.
Ja, finde ich schön bei YouTube immer, dass man einmal Content erstellt und der dann aber so zeitlos da ist, weißt du? Wir haben ja zum Beispiel vor ein paar Jahren diese Doku gemacht, Freelance Germany, und die war dann halt da und am Anfang hat die ja mäßig Aufrufe bekommen. Das war dann halt erstmal, wir haben so ein bisschen Launch gefeiert, wir haben eine Premiere gemacht, also hat dann schon auch entsprechend Aufmerksamkeit bekommen. Und bei Instagram wäre sie dann halt einmal, ne, da hast du halt so diesen Peak Aufmerksamkeit und danach ist es halt, sieht es halt keiner mehr, der jetzt nicht absolut extra auf dieses Profil geht und scrollt und das anklickt. Und bei YouTube ist ja so zeitlos, der Algorithmus schlägt das immer wieder vor und wir kriegen da die ganze Zeit laufend Aufrufe jetzt drauf. Insofern, das ist, finde ich, schon cool, dass man wirklich einmal einen guten Inhalt erstellt, der dann auch zeitlos einfach immer wieder an Leute geht.
Ist ja auch ein bisschen wie mit deinem Podcast, ne? Also auch da, wenn man einen Podcast mal auf einen Podcast stößt, dann will man ja auch die anderen Folgen hören und kann das ja auch, kann die ja auch sofort finden. So ähnlich ist das ja jetzt auch mit meiner Playlist zu Zoom, ne? Wenn man sich ein Video daraus ansieht, dann wird einem ja auch gleich das nächste vorgeschlagen und hält man die Zuschauer hoffentlich, wenn es gut läuft, dann auch in so einem gewissen Loop und dass sie eben noch mehr Inhalte von einem konsumieren. Das ist ja schon ein cooles System, was du eben, so wie du gesagt hast, auf einem Twitter, Facebook oder sogar LinkedIn eben nicht hast.
Und sowas ist ja eigentlich eine gängige Strategie aus dem Marketing, was man als Freelancer vielleicht wovon man als Freelancer lernen kann. Das finde ich sowieso immer ganz cool, dass man sich als Freelancer anguckt, was machen eigentlich Unternehmen, Startups und so für Marketingstrategien und wie kann ich das für mich als Dienstleister, der jetzt natürlich nicht so eine Masse erreichen möchte, sondern eher gezielter teilweise, aber wie kann ich davon lernen und das für mich einsetzen, weil so viel von dem, was du ja dann auch machst in deiner Arbeit, lässt sich ja auch für dich als Freelancer zur Kundengewinnung super nutzen, also der Newsletter zum Beispiel.
Ja, exakt.
Ja, cool. Kannst du ein bisschen auf deinen Alltag eingehen? Also wie sieht so ein typischer, wenn es den denn gibt, meistens gibt es den nicht, erfahrungsgemäß, wenn ich diese Frage stelle, kommt immer, ja, so einen typischen Tag, den gibt es eigentlich gar nicht, aber vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie so ein Arbeitstag bei dir oft aussieht.
Ist ja aber auch eigentlich vielleicht bei vielen der Grund, weswegen sie sich selbstständig gemacht haben, ne? Weil es diesen typischen Tag eben nicht gibt. Also ich gehe ins Büro und dann ist alles gleich. Also für mich ist das Homeoffice-Alltag, seitdem ich nicht mehr bei Electronic Arts ins Büro gehe, also das ist so ziemlich genau fast ein Jahr. Und ich weiß jetzt aber auch nicht, ob sich mein Homeoffice-Alltag so arg unterscheidet von dem von anderen. Außer eben, dass ich mir jetzt immer so einen Dreivierteltag ungefähr für die Videoproduktion freihalte in der Woche. Vielleicht ist das ein bisschen speziell. Ansonsten, ich versuche mir die Arbeit auch so ein bisschen aufzuteilen über den Tag. Das ist ja auch so ein Vorteil, den man hat gegenüber der Arbeit im Büro, wo es ja auch bei allen Freiheiten, die man hat, gerne so eine Art Kernarbeitszeit gibt. Also ich kann eben sagen, ich arbeite erstmal 2-3 Stunden am Vormittag und mache dann eine längere Pause zum Beispiel oder mache dann meinen Sport beziehungsweise gehe einkaufen, wenn die Supermärkte nicht so voll sind, arbeite dann nochmal nachmittags und dann zu Abend und kann dann danach auch nochmal arbeiten. Dann habe ich auch meine 8 Stunden auch erledigt oder so oder gearbeitet, aber eben vielleicht ein bisschen natürlicher über den Tag verteilt mit mehr Pausen dazwischen. Das ist natürlich eine Option, aber klar, manchmal ist es auch Crunch-Time und dann fällt das natürlich ein bisschen weg mit den Pausen, muss man fairerweise auch sagen. Aber das genieße ich natürlich schon ein bisschen, dass ich mir das freier einteilen kann. Dazu habe ich zumindest in Vor-Corona-Zeiten auch Meetups besucht. Die finden jetzt natürlich online statt alle.
Alles bei Zoom.
alles bei Zoom und die haben jetzt auch nicht mehr so richtig diese Networking-Funktion, muss ich ja sagen. Also ja, ich schaue mir das jetzt in erster Linie ja, wegen der Fortbildungsfunktion an, schaue mir Präsentationen an und so, aber dieses Networking, muss ich sagen, bei aller Liebe zu Zoom und auch Breakout-Rooms, so sind alles schön und gut, aber ist nicht so dasselbe, wie wenn man ja, Leute dann in Persona trifft und sich dann austauscht beim Bier oder irgendwie sowas. Ich habe sogar mein eigenes Meetup ins Leben gerufen, kurz vor Corona, ja, nämlich den für den Elementor Page Builder für WordPress. Das ist so etwas, was ich auch so im Rahmen der Selbstständigkeit für mich aufgegriffen habe. Hm. Und da habe ich gemerkt, oh, cooles Programm, aber es gibt noch kein Meetup für Köln. Und dann habe ich das ins Leben gerufen. Allerdings kam es erst zu einer Art Test-Meetup, was wir im Januar gemacht haben, und einem regulären Meetup. Das war dann tatsächlich an dem Tag, wo absehbar war, dass alle Veranstaltungen jetzt mehr oder weniger gecancelt werden. Hm. Heißt, ich habe zwar mein Meetup noch machen können, aber von den über 20 angemeldeten Teilnehmern kamen nur 4.
Oh, super. Wobei das auch, ja. Leider, also ich muss sagen, wir haben das auch mal probiert mit den Meetups für Freelancer. Und, dann machst du so eine Facebook-Veranstaltung und dann sagen 30 Leute zu und dann sind 5 Leute da. Das ist leider so ein bisschen dieser Natur geschuldet, dass du dann einfach auf, oh, ich bin dabei, klickst und dann legst du es halt beiseite und du hältst es dir. Die Leute nehmen das leider nicht so ernst, dass sie sagen, oh, das ist jetzt eine verbindliche Sache, wenn ich dazu sage, sondern okay, ich sag mal zu, damit die mich einplanen und mir einen Platz mit reservieren, aber ob ich dann da bin oder nicht, ja, ist dann so.
Klar, aber ich habe mich ja, also es gibt Meetups auch in anderen Städten, eben vor allem in Düsseldorf war ich dann eben vorher, wo ich dann eben gelernt habe, es gibt auch wirklich nichts in Köln, also ich habe da nichts verpasst, sondern Düsseldorf war dann eben die nächste Anlaufstelle und es gibt welche in München. Und die haben mir dann gesagt, naja, unsere No-Show-Rate ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also die haben dann so Verhältnis irgendwie, Anmeldung und tatsächlich Anwesende da, waren die schon bei 80% oder sowas, also gar nicht so ein Mismatch. Insofern glaube ich schon oder vermute ich schon, dass da Corona auch durchaus eine große Rolle gespielt hat, aber auch natürlich der Faktor, dass es eben ein neu etabliertes Meetup war. Ich glaube, da muss man tatsächlich auch mit einer größeren No-Show-Rate rechnen.
Als hast du es über meetup.com gemacht oder über Facebook?
Ja, ja, genau. Also ich bin ja auch, also ich bin ganz offiziell mit einer der Online-Leader, nennen die das so schön, also so eine Art, wie so ein Community-Manager sozusagen oder Meetup-Manager für Elementor. Das heißt, wir haben auch einen direkten Draht zu der Firma, die sitzt in Tel Aviv und sind da so in Slack unterwegs und kriegen dann auch immer so ein bisschen vorab hier und da mal eine Info gestreut und thematische Schwerpunkte und die sind immer ganz neugierig, was fragen die Leute bei den Meetups, was interessiert die besonders und da, das hat sich irgendwie auch ganz spontan entwickelt, ganz einfach, weil ich gesagt habe, ey, das ist eine coole Software und die hat mir selbst sehr viel geholfen beim Aufbau meiner eigenen Website, habe ich die gefunden und genutzt und so kam eins zum anderen. Also das war auch mehr so eine klassische Opportunity, die sich da ergeben hat. Und das läuft also super. Und ich habe halt über diese Verbindung mit Elementor jetzt halt auch wahnsinnig viele andere Online-Leaders kennengelernt. Nicht nur in Deutschland, auch in Schweiz und Österreich, die eben auch einem helfen können ganz schnell und unbürokratisch, wenn man mal ein Problem hat bei der eigenen Website.
Gefällt dir der Freelancer-Podcast? Dann lass uns doch eine Bewertung bei iTunes da. Gehe dazu einfach in die Apple Podcast-App, öffne den Freelancer-Podcast und schreibe dort eine Bewertung. Wir freuen uns auf dein Feedback.
Ja, man kann es nicht oft genug sagen. Meetups für Freelancer, die auch nicht, vielleicht noch nicht so gut vernetzt sind, da lasst ihr sehr viel Potenzial auf der Strecke, wenn ihr da nicht mal hingeht oder euch zumindest mal anschaut, wie das so abläuft. Weil das, keine Ahnung, das ist so, für mich ist es der Aspekt, wenn man jetzt nicht schon Kollegen hat, mit denen man sich sowieso austauscht im Freelancer-Kontext, ist das so der Aspekt, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte, um dieses Kollegentum oder dieses Treffen, Soziale, wie auch immer man das nennen möchte, wiederzuholen.
Ne? Genau. Also das fehlt ja sonst, wenn man immer nur zu Hause im Homeoffice sitzt, will man ja auch nicht vereinsamen. Und da fand ich jetzt auch, ich bin jetzt ja auch nicht so der wie soll ich sagen, ich bin nicht so der Mega-Networking-Typ, aber ich habe auch für mich verstanden, das ist absolut notwendig. Und vor Corona bin ich auch tatsächlich einmal die Woche auf ein Meetup gegangen.
Ja, super. Also vielleicht, falls ihr zuhört und das bisher noch nicht wahrgenommen habt, nach Corona dann ja umso besonderer, wenn es dann wieder geht, dann ist ja alles wieder, jede Veranstaltung wieder was ganz Besonderes, weil es dann wieder stattfinden darf.
Das auch, und ich freue mich auch, dann endlich mein Elementor-Meetup für Köln dann richtig durchstarten zu können, da ich gerade alles so geregelt hatte mit Location, wo das stattfinden kann. Und die Gruppe ist gewachsen, gerade in der Zeit, wo ich dann das so ein bisschen übernommen habe, mit ein paar Nachrichten an die Leute. Also man hat eigentlich gerade so gedacht, so, jetzt startet es durch. Und dann kam Corona und jetzt ist erstmal alles on hold. Natürlich gibt es Online-Meetups, klar, aber die sind halt, wie gesagt, ein bisschen anders einfach von der ganzen Art her und so. Das fühlt sich anders an, als die Leute in echt zu treffen.
Wie ist denn das Homeoffice für dich? Ist das eine einfache Sache für dich, da produktiv zu arbeiten? Oder hast du da am Anfang Probleme gehabt?
Nicht so sehr, weil ich ja auch vorher als Angestellter, also ich hatte ein Remote-Team geführt zuletzt, also meine Mitarbeiter, bis auf meinen Praktikanten, saßen die in Großbritannien, Australien und Frankreich. Sprich, klar saß ich zwar oft im Büro, aber eigentlich war das völlig unerheblich, weil klar, da saßen meine deutschen Marketingkollegen und das ist auch wichtig, sich mit denen auszutauschen. Aber wenn du jetzt nur drauf schaust, na, mit wem habe ich gearbeitet, dann saßen die halt überall auf der Welt verteilt. Und das hieß natürlich im Umkehrschluss, dass ich auch vorher schon öfter mal von zu Hause gearbeitet habe. Also insofern war es jetzt nicht so die Riesenumstellung. Es ist tatsächlich eher, ja, was so fehlt, ist halt so mal der Plausch in der Kaffeeküche. Ich rauche nicht, deswegen habe ich mich jetzt nicht so oft auf den Balkon gestellt wie rauch. Ja. Aber auch, man kann sich auch ohne Rauchen auf den Balkon stellen. Und das ist eigentlich auch immer ganz schön, wenn man da sich ein bisschen austauschen kann. Auch mal abseits, ne, von den Projekten und so, das fehlt natürlich schon ein bisschen. Also da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, okay, das ist jetzt irgendwie, fehlt mir gar nicht oder ist irgendwie, kann man einfach so ignorieren. Wenn man 5 Tage oder vielleicht sogar auch am Wochenende, je nachdem, in meinem Homeoffice arbeitet, dann gibt es sicher auch mal den einen oder anderen Tag, an dem es ein bisschen schwerer fällt, sich zu motivieren. Und das Ding ist ja halt auch beim Freelancertum, ist, was ich so merke, man braucht auch im gewissen Sinne eine etwas andere Arbeitseinstellung. Also, wie sage ich das jetzt politisch korrekt? Also, ich will definitiv will ich nicht sagen, dass ich vorher faul war als Angestellter, aber man lernt doch eine gewisse Strategie zu entwickeln, dass man nicht alles auf einmal macht und bei jedem Projekt irgendwie vorprescht und alles sofort erledigt, weil man eigentlich dann lernt, naja, es gibt immer noch viele Teams und andere, die was approven müssen und die da irgendwie ein Auge drauf haben. Und wenn man das überspringt, dann hat man am Ende doppelte Arbeit. Deswegen ist es da manchmal strategisch auch durchaus klüger, mal einen Tag abzuwarten. So, und das als Freelancer bringt es, glaube ich, nicht. Also da muss man, glaube ich, durchaus alles auf Effizienz trimmen und eben schauen, dass man sein Time-Management absolut präzise auf die Reihe bekommt und eben so diese Leerlaufphasen noch viel mehr verhindert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so Sinn ergibt, aber bei einer Anstellung kriegst du ja ein monatliches Gehalt und wenn du jetzt nicht total scheiße baust, ne, dann bekommst du das, ja.
Ja, als Freelancer muss der Impuls zum Tun oder Arbeiten ja von innen halt kommen und wenn du halt angestellt bist, kommt er ja tendenziell eher von außen. Also klar gibt's, das will ich jetzt auch nicht pauschalisieren, viele sehr selbstständige Arbeitnehmer auch, die dann von sich aus Dinge in Unternehmen machen, wobei es da dann auch wieder oft gebremst wird durch Führungskräfte, die halt nicht so offen für bestimmte Eigeninitiativen sind. Aber tendenziell musst du halt als Freelancer immer von innen heraus den Impuls zum Tun kriegen.
Und das ist glaube ich, so die Herausforderung. So bei dem Homeoffice an sich, glaube ich, nicht so. Aber du musst halt nicht nur Homeoffice, sondern auch jeden Tag die Initiative ergreifen. Und das ist, man hat immer mal, glaube ich, kann jeder so für sich sagen, im Büro kann man auch mal einen Tag sein und sich so ein bisschen durchziehen lassen von dem externen Input, den man bekommt. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass man da sitzt und nichts passiert. Man kriegt ja auch E-Mails und Arbeitsaufträge. Und ganz oft passiert es ja auch, dass mal was reinkommt. Und das ist viel wichtiger als alles andere. Ja. Und dann macht man halt das. Ne? Aber da hast du dann eben keine Eigeninitiative für hinlegen müssen, sondern das kam dann eben von außen.
Und Coworking, war das eine Option für dich oder hast du gleich gesagt, nö, wieso soll ich da monatlich Geld bezahlen, wenn ich entspannt zu Hause sitzen kann?
Weiß ich noch nicht. Also für den Anfang war das eher keine Option, aber ich möchte das jetzt nicht ausschließen für die Zukunft, dass ich mal in so einen Coworking-Space ziehe. Es gibt hier auch ganz nette Angebote in Köln, die ich auch durchaus spannend finde. Manche Meetups finden dort statt. Und kann mir das schon vorstellen. Auf der anderen Seite habe ich mir gerade mein neues Büro eingerichtet. Und da ist für mich so ein bisschen der Gedanke, okay, ich habe jetzt hier einen neuen Monitor und einen neuen Schreibtisch und alles tippitoppi eingerichtet. Wenn ich dann in den Coworking-Space gehe, dann gehe ich da ja wieder nur mit meinem Laptop hin, weil, also wenn ich jetzt nicht ein eigenes Büro dort miete, was dann, glaube ich, wirklich kostentechnisch ein bisschen over the top wäre, dann wüsste ich da nicht, ob ich mein ganzes Equipment da lassen möchte. Also das ist für mich dann auch so ein bisschen die Frage, weil dann wäre das ja eher sowas mit so einem Flex-Desk oder sowas, ne, wo man so hin und her wechselt und so. Genau. Dazu habe ich mich tatsächlich jetzt ein bisschen zu sehr verliebt in mein Setup, was ich mir zum Glück noch vor Corona hier alles eingerichtet habe.
Das ist das Problem, Leute, wenn ihr euch am Anfang entscheidet, Homeoffice erstmal besser, weil Kosten sparen und so. Ihr versackt irgendwann. Und dann ist es schwer, von dieser bequemen Homeoffice, kein Arbeitsweg und sowas, in Coworking Spaces zu wechseln und so. Also vielleicht am Anfang so ein Mix aus beidem ist vielleicht nicht verkehrt oder so.
Zumindest aus beiden wäre gut. Ja, ich glaube, das ist wäre dann auch für mich der erste Schritt raus.
dass man sich langsam entwöhnt von.
Ja. Das kommt bestimmt irgendwann mal. Also irgendwann habe ich bestimmt mal die Schnauze voll, aber aktuell ist es noch nicht so. Und
irgendwann ist immer ein super Zeitraum, um sich selbst zur Verantwortung zu ziehen.
Ja. Irgendwann. Nee, ich glaube, das merke ich dann schon selber, wenn es soweit ist.
Okay. Was würdest du denn sagen, macht so einen guten Freelancer in deinen Augen aus? Was sind so Qualitäten, die der besitzen muss?
Gute Frage. Nächste Frage. Nee, das ist nämlich so schwer zu beantworten.
Das ist so eine aus der Reihe der Fragen, die man so, das ist so, könnte auch in so einem Bewerbungstest, wie heißt das, Assessment?
Stärken und Schwächen. auf jeden Fall ist ein guter Freelancer jemand, der es schafft, der schafft alle zusätzlichen Aufgaben mit abzudecken, die vielleicht dann neue mit der Selbstständigkeit einhergehen. Also das habe ich halt gemerkt. Man ist ja dann auch erstmal sein eigener Buchhalter, Rechtsberater, also klar nicht Anwalt, aber so ein bisschen so solides Halbwissen.
Jetzt hast du fast unseren Erklärvideosprecher zitiert, den wir für Goodlands und Erklärvideo
Echt?
Für und am Anfang dachte, ohne du das bist dein eigener Buchhalter und so.
Aber ist ja so. Und dazu Akquise-Manager und Marketing-Manager, wenn man das nicht schon wie ich vorher war, dann ist man das ja auch noch. Wer diese neuen Punkte alle vereint und es dann immer noch schafft, in seinem eigentlichen Kernangebot dauerhaft profitabel zu arbeiten, da muss ich schon sagen, Hut ab, dann ist er für mich ein guter Freelancer. Das wäre meine Definition.
Wandelbar so, ne? Also sich nicht so sehr auf eine Sache einschießen, sondern wissen, dass man irgendwie Allrounder sein muss in gewissen Kompetenzen.
Ja, auch eine gewisse Offenheit eben für neue Themen mitbringen. Das ist aber auch etwas, was mir total gut gefällt jetzt an der Selbstständigkeit, dass ich eben offen für Neues sein darf und wenn mich ein Thema interessiert, dann darf ich mich da auch einarbeiten. Ne? Also es ist nicht so, dass es mir so richtig verboten wurde, aber bei einem Angestellten-Dasein wirst du halt für einen gewissen Job bezahlt, du hast deine Job-Description, du sollst das machen und nicht, wenn dich jetzt irgendein Thema mehr interessiert, darauf arbeiten.
Ja, dann sonst wird es wahrscheinlich sehr viel weniger Freelancer geben, wenn das so ein
Ja, auch mir macht das tatsächlich auch Spaß, für alles verantwortlich zu sein. Ne? Also, dass ich sage, ich habe meine Website selbst erstellt, ich betreue meine Social Channels aktuell selbst, ich mache meine Videos selbst. Das hat auch wirklich was. Es ist auch was einem Motivation gibt und so diesen inneren Antrieb halt eben auch entsprechend bestärkt, ja, dass man weitermacht. Also für mich bringt das ganz viel. Und dieses Spezialistentum ist auch super auf seine Art. Und ich glaube halt natürlich, sich zu spezialisieren, ist für einen Freelancer auch ganz wichtig. Aber der Blick über den Tellerrand ist halt da sehr viel mehr erlaubt und auch notwendig. Und mir gefällt das einfach auch für alles, alles zu lernen, zu erlernen zu müssen und dafür verantwortlich zu zeichnen. Also muss ich sagen, das ist was mir persönlich gefällt. Gefällt vielleicht nicht jedermann, aber mir gefällt das.
Ja, du bist ja eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass man, also es ist nicht, du hast einen Beruf gelernt und den übst du jetzt aus, sondern du orientierst dich auch, du spezialisierst dich vielleicht auf ein bestimmtes Programm jetzt wie Zoom. Das ist ja auch eigentlich ein Skill, wovon man jetzt vor 10, 20 Jahren noch gedacht hätte, okay, das Erlernen einer Software, die es nicht, die es einfach jetzt gerade seit, ich weiß gar nicht, wie lange es Zoom gibt, 5 Jahre oder so.
10 Jahre.
Gibt. Ach, gibt es die schon so lange?
Die gibt es schon ganz lange. Habe ich gestern bei der Recherche zu meinem letzten Video herausgefunden, war mir auch nicht so bewusst. Okay. Aber die sind, ja, also habe ich da auf seinem, ich glaube, einen Brief des CEOs an seine Mitarbeiter gesehen. War mir auch nicht klar. Also sie sind ja so richtig erst so, sag ich mal, ins Bewusstsein getreten, glaube ich, so im Börsengang oder so vor 2 Jahren oder sowas. Aber ich kannte die halt schon länger, da wir Zoom halt eben auch haben. Glaube ich, vor 3 Jahren oder sowas eingeführt wurde. Also schon relativ früh.
Ja, da hat Skype irgendwie gepennt. Oder Microsoft, die Meeting-Lösung hat da wohl nicht so richtig. Also ich weiß nicht genau, wie es, vielleicht ist es auch in anderen Ländern, manchmal ist es ja so, du in Deutschland denkst, das ist voll so das, der Marktführer und dann ist es aber irgendwie im asiatischen Raum total anders und deswegen ist an sich, so was Kräfte angeht, dann Microsoft doch stärker oder so. Aber
ja, also die Vergleiche kenne ich ehrlich gesagt nicht zwischen Zoom und Microsoft, aber was auf jeden Fall richtig ist, dass weltweit durch Corona die Zoom-Nutzung extrem gestiegen ist. Also man sagt ja besten. Die sind von 10 Millionen Nutzern auf 300 Millionen gesprungen innerhalb von wenigen Wochen. Und gab ja diese erstaunliche Statistik, dass Zoom jetzt aktuell einen Marktwert hat, der höher ist als die Top 7 Fluglinien auf der Welt. Das ist schon recht beeindruckend.
Crazy times.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn die ja gar keinen richtigen, also das ist immer so witzig, die haben ja gar keinen physischen, ich meine, so ein Lufthansa und so, die haben riesige Flotten und so weiter, die haben gar keinen physischen Wert, aber es ist einfach dieses Prestige und Bekanntheit und Infrastruktur, ja. Krass. Gut, da sind wir jetzt ein bisschen abgeschweift zu Zoom. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, David, und zwar die ich jedem Gast im Podcast stelle. Was ist dein ultimativer Tipp an jeden Freelancer, wenn du so dein ganzes Wissen auf einen Tipp beschränken müsstest?
Mein Tipp ist vor allem machen, machen, machen. Weil es reicht aus meiner Sicht eben nicht aus, nur gute Ideen zu haben. Das ist zwar absolut notwendig, aber eben nicht hinreichend. Die Umsetzung ist, glaube ich, oft die eigentliche Herausforderung. Und vielleicht noch vor dem Hintergrund meines Erfolgs mit den Videos würde ich Freelancern generell auch raten, eben über Videoproduktion nachzudenken, habe ich am Anfang schon erwähnt. Falls sie das noch nicht tun, also ich denke, das ist ein hervorragender Weg, um sich und sein eigenes Business zu repräsentieren. Also diese beiden Tipps hätte ich.
Ja, ich muss mal so eine Compilation daraus schneiden, glaube ich, aus den Antworten. Und dann hörst du da, du hast jetzt so machen, machen, machen gesagt. Und dann hörst du halt noch in 1000 anderen Stimmlagen machen, machen. Weil das ist, glaube ich, der, also es ist eigentlich immer die Antwort in letzter Zeit. Ich habe das Gefühl, ihr sprecht euch alle irgendwie ab oder hört einfach immer die Folgen und lasst euch inspirieren.
Dachte ich mir schon, deswegen habe ich noch einen zweiten Tipp mir ausgedacht.
Ja, aber der zweite Tipp ist doch sogar noch konkreter. Das ist, finde ich auch immer cool, wenn es dann so ein bisschen konkret was gibt, was die Person dann auch machen kann. Also vielleicht mal ein bisschen in diese ganze Thematik einlesen. Vielleicht ja sogar eine Zielgruppe, die auch auf TikTok unterwegs ist, auch wenn das aktuell, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum schwierig ist. Aber ich habe mir ein bisschen angeguckt, wie die Wachstumssachen da sind. Das ist krass. Also du lädst da ein Video hoch und ohne, dass du irgendeinen Follower hast, wenn du Glück hast, hat das dann zehntausende Aufrufe nach wenigen Stunden.
Ja, also das ist keine Frage. Also man sieht das aber auch bei jungen sozialen Netzwerken, dass die eben viel Reichweite geben. Aber ich würde mir da schon auch immer die Frage stellen, okay, wie viel bringt mir das für mein Business?
Absolut.
Ich habe jetzt erst letzte Woche irgendwo gelesen, so Strategien, wie man die Leute, seine Follower von TikTok auf Instagram bringt. Mhm. Sorry. Und dann von Instagram musst du sie ja immer noch konvertieren zu deinen Kunden. Also selbst bei Instagram, deine Follower sind für mich gefühlt immer noch schon noch ein Stück weit weg, davon Kunden zu werden. Also das ist dann gefühlt nochmal so eine Teilstrecke, die an den Anfang noch vor den Anfang gesetzt wird quasi mit TikTok.
Es ist eher eine Branding-Maßnahme als eine konkrete Kundengenerierungsmaßnahme. Also bei Instagram ist ja auch so, da brauchst du ja, glaube ich, 10.000 Follower, um diesen Swipe-Up-Link nutzen zu können. Auch so, so ein Hindernis. Sonst ist Story halt auch lange Zeit eher eine Branding-Maßnahme. Ich meine, du kannst immer auf den Link in der Bio verweisen, aber ich will nicht wissen, was das für ein Streuverlust ist, dadurch, dass du eben, dass die Leute keine Lust haben, da zwei Klicks zu machen.
Ja, werden nicht so viele machen. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich will es nicht schlecht reden, aber ich habe das Gefühl, dass hier so in der potenziellen Kundenreise hier immer mehr Schritte vor die entscheidenden Schritte gebaut werden.
Ja, das stimmt. Also gerade bei TikTok ist, glaube ich, auch etwas, das braucht noch ein paar Jahre, bis es auch wirklich wie Instagram damals, das wurde erst dann eher von jüngeren Leuten benutzt und dann ist es irgendwann auch im Business angekommen und jetzt ist halt jeder auch da. Aber die Frage ist, wie das mit dieser Plattform sein wird. Was man halt nur sieht, ist diese organische Reichweite, die du dadurch erzielen kannst. Sei mal dahingestellt, wie wertvoll die dann am Ende ist. Aber einfach nur, dass Leute sehen, was du machst, also Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache zu lenken, ist halt schon beeindruckend. Ja. Das gibt es, glaube ich, aktuell nirgendwo anders. Aber ja, das sind dann konkrete Marketingstrategien, da wollen wir jetzt nicht zu nahe drauf eingehen. Wir sind auch am Ende der Folge. David, vielen Dank, dass du hier warst. Wo finden unsere Hörer denn dich und wie können sie mit dir arbeiten?
Ja, man findet mich am besten unter meiner Website. Das ist www.neumann.digital und natürlich ansonsten, wer sich für die Videos interessiert, da habe ich ja auch den Kanalnamen Neumann Digital, ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn man das in die Suche eingibt.
Ich verlinke den Channel einfach.
Genau, und so /c/Neumann Digital, aber einfach in die Suche eingeben oder in den Shownotes schauen und dann findet man den Kanal ja auch. Ja, und das sind, glaube ich, so die besten Mittel und Wege. Ich bin ansonsten auch noch auf Twitter vertreten und auf LinkedIn. Und Facebook natürlich auch, aber über Facebook.
Facebook nicht zu vernachlässigen, haben wir gerade gelernt.
Nicht vergessen, wobei ich da sagen muss, also bei der Business-Seite, das ist für mich fast schon eher ein Hygienekriterium, da eben auch eine Facebook-Seite zu haben.
Achso, die würde ich auch nicht mehr als relevant.
Ja, massive Sichtbarkeit kann man dadurch.
Nee, also für mich sind Facebook-Gruppen einfach der einzige Aspekt, den ich da noch als wirklich sinnvoll erachte, weil da passiert noch, zumindest in dem, was ich als relevant erachte bei mir, ziemlich viel. Und das hat mir auch die perfekte Überleitung gegeben, denn ihr könnt gerne in unsere Facebook-Gruppe Freelancer Kooperation und Austausch kommen. David ist auch vertreten, so ist diese Folge auch zustande gekommen. Insofern gerne da vorbeischauen, da könnt ihr David auch erreichen. Da könnt ihr gerne eure Fragen zum Thema Freelancing, Selbstständigkeit auch stellen und euch mit anderen Freelancern austauschen. Und wenn euch Facebook überhaupt nicht gefällt und ihr in die Zielgruppe, die ich vorhin beschrieben habe, Anti-Facebook und jung und digital quasi, dann könnt ihr auch auf unseren Slack-Workspace kommen. Der Link dazu ist in den Shownotes und vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao!
Vielen Dank fürs Hören. Hast du Feedback zur Show? Dann erreichst du uns unter mail@freelancer-podcast.de oder auf Instagram unter @freelancerpodcast.